Warum möchtest du die Kraft des Heiligen Geistes haben? Vorhin, als ich da so stand im Lobpreis, ich dachte, Herr, ich brauche Kraft, ich bin so müde. Geht euch das vielleicht auch so heute, wegen Zeitumstellung und allem drum und dran? Geht mir so meistens bei dieser Zeit, Herr. Aber dann kam mir dieser Gedanke, nein, ich brauche das nicht für mich alleine. Natürlich brauche ich auch für mich Kraft, aber ich brauche das nicht für mich alleine. Der Herr gibt seinen Geist, seine Kraft, seine Gaben nicht alleine dafür, dass wir sie haben, sondern um diese Welt zu retten. Wir waren gestern im Harz. Genau. Und wenn man den Harz so an manchen Stellen im Moment anguckt, dann kommt einem das vor, so wie es in dieser Welt aussieht. Total vertrocknet, kaputt, krank. Die Bäume liegen massenweise auf der Erde. Was willst du dagegen tun? Und mir kam so der Gedanke, so wenn Gott jetzt uns ein Instrument gibt, eine Gabe gibt, um das zu heilen, so, dann kriegt einer diese Gabe und dann geht er durch den Harz. Weißt du, wie lange der braucht, um das alles heil zu machen? Das ist so viel, da denkst du, das schaffe ich ja nie. Das ist das Gleiche. Jesus ist gekommen auf diese Erde und hat die Gaben von Gott gehabt und hat sie verteilt, hat damit gedient. 3 Jahre lang, 3,5 Jahre lang. Wie viel hat er erreicht? Relativ viele. Und doch sehr wenig. Und warum? Und dann hat er das geändert. Er ist wieder hinauf in den Himmel. Und hat gesagt, jetzt gieße ich meinen Geist auf alle Kinder Gottes. Damit diese Welt gerettet wird, damit dieses Elend in dieser Welt dem aufgeholfen wird. Das ist der Grund, warum der Herr seinen Geist gegeben hat und auch seine Gaben gegeben hat. Und damit wir erkennen, was er uns eigentlich für einen Schatz gegeben hat, welche Liebe da drin steckt, welche Kraft da drin steckt, müssen wir auch über die Gaben Bescheid wissen. Deswegen setze ich meine Predigtreihe fort über die Geistesgaben. Genau. Sie verherrlichen Gott. Wenn wir Geistesgaben ausüben, dann verherrlichen sie Gott. Wenn wir sie gut und richtig im richtigen Maße, beziehungsweise so wie Gott sich das gedacht hat, einsetzen. Wir dürfen sie nicht einfach gebrauchen, so wie wir das denken, sondern so wie Gott sich das gedacht hat. Wir sollen also sorgfältig und wirklich im Sinne Gottes damit umgehen. Das sollen wir immer denken. Das sind göttliche Gaben. Das sind keine natürlichen Gaben, das sind göttliche Gaben. Ja, geh mal in ein Harz und sag so, ich will was tun hier in diesem Harz. Dieses Elend beseitigen. Also wir haben tatsächlich schon mal, andermal nicht gestern, aber wir haben schon mal einen Bagger gesehen, der da anfing, die Bäume da alle einzusammeln und weg zu transportieren. Aber das ist ja wirklich, da fängst du an und weißt nicht, wo du anfangen sollst und wo du aufhören sollst. Das wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis die das alles weggeräumt haben. So, das erschlägt dich. Es sind keine natürlichen Gaben. Mit natürlichen Mitteln werden wir dem nicht gerecht werden können, auch diesem Elend in dieser Welt. Wir brauchen seine göttlichen Gaben. Und die hat er uns gegeben. Bisher habe ich darüber gesprochen, über das Wort der Weisheit, über das Wort der Erkenntnis und die Gabe des Glaubens. Wer das nochmal hören will, steht bei uns auf der Homepage, könnt ihr gerne nochmal angucken und hören. Heute sind eine ganze Reihe von Gaben dran. Und keine Angst, ich werde das nicht zu sehr ausdehnen. Heute sind nämlich die Gaben der Heilungen dran. Meistens sprechen wir nur von der Gabe der Heilung. Der hat die Gabe der Heilung. Da werden ganz viele Leute gesund. In der Bibel steht die Gaben der Heilungen in der Mehrzahl. Und es wird nicht weiter erläutert, warum das in der Mehrzahl steht. Aber allein die Tatsache, dass es in der Mehrzahl steht, deutet darauf hin, dass Gott uns nicht eine bestimmte Methode oder Form gegeben hat, wie Heilung funktionieren soll, wie wir Heilung anwenden sollen, sondern eine Vielzahl. So vielfältig und spezifisch wie Krankheiten sind, so vielfältig und spezifisch sind auch die Gaben der Heilung. Ich wüsste nicht, ihr könnt mich korrigieren, aber ich wüsste nicht, dass Jesus zweimal auf die gleiche Art und Weise Menschen gesund gemacht hat. Zumindest nicht so, was wir in der Bibel lesen. Das kann durchaus sein, als ganz viele zu ihm gekommen sind, dass er da das gleich gemacht hat. Das steht aber nicht ausdrücklich drin. Also er hat immer wieder auf andere Art und Weise ist er mit den Kranken umgegangen. Mal hat er ihnen die Hände aufgelegt, mal hat er auf die Erde gespuckt und ihnen Dreck in die Augen geschmiert. Ja, auch manchmal sehr ungewöhnliche Methoden. Und dabei war, wenn wir das bedenken, nicht zweimal das Gleiche. Dabei war der Gebrauch der Gaben der Heilung ein Schwerpunkt in seinem Dienst. Das war ein Hauptbereich seines Dienstes. Nicht alleine, er hat ja auch gepredigt und seine Jünger gelehrt, aber ein Hauptbereich war tatsächlich Heilung. Und deswegen war er bei den Menschen auch so beliebt. Das ist eine der Gaben, wo wir Sehnsucht nach haben. Ja? Jeder von uns hat irgendwo schon mal Krankheit erlebt und wer das dauerhaft erlebt, der sehnt sich nach Heilung. Und wenn jemand da ist, der ihm Heilung bringen kann, da will ich hin. So, und so ging das Jesus auch. Und er war beliebt, er wurde verehrt deswegen, weil er Menschen geheilt hat. Die kommen von wer weiß woher, um Jesus zu sehen, weil er der Heiler war. Nicht, weil er der Messias war, sondern weil er geheilt hat. Und das ist so bei der Gabe der Heilung tatsächlich so ein Punkt. Wenn jemand diese Gaben der Heilungen hat, dann wird er auf einmal der große, tolle, der Heiler. Pass auf, es ist immer noch eine Gabe von Gott. Es ist kein Eigentum, das irgendjemand besitzt und einfach für sich gebrauchen kann. Ja, ich habe das jetzt von Gott bekommen und ich setze das ein. Nee, Gott gibt dir in dem Moment, wenn du es brauchst. Damals herrschten Krankheiten zu Jesu Zeiten schon vielfältig. Es waren ganz viele Kranke da. Und trotz aller medizinischen Fortschritte ist das heute nicht anders. Ich habe sogar man hat wirklich so eher den Eindruck, es gibt noch viel, viel mehr Krankheiten, als es damals gab. Vielleicht haben wir auch noch mehr entdeckt durch die medizinischen Fortschritte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt wirklich Krankheiten heute, die es damals nicht gab. Alleine, wenn man überlegt, Krankheiten, die durch Stress verursacht sind, die waren damals mit Sicherheit selten. Heute gang und gäbe. Und wenn wir uns anschauen, ich denke, das ist gut, sich das nochmal anzuschauen, warum gibt es überhaupt Krankheit in dieser Welt? Das ist den Blick nochmal, und wenn wir uns diesen Blick darauf nochmal setzen, dann überrascht uns auch nicht, dass es heute mehr Krankheiten gibt als damals. Es geht zurück auf den Beginn der Menschheit. Gott hatte den Menschen geschaffen, um mit ihm gemeinsam über diese Welt zu herrschen. Mit ihm gemeinsam. Gott, immer Gott zu fragen, so Herr, bist du damit einverstanden? Immer in seinem Willen. Und das war eine ganz, ganz enge Gemeinschaft zu Anfang der ersten Menschen mit Gott. Sie haben sich jeden Tag gesehen. Gott war immer da. Ja, und es war Harmonie da. Es war keine Krankheit da. Und die Menschen sollten ewig leben. Ewig. Aber wir wissen, die ersten Menschen haben Gott nicht gehorcht. Und die Folge war, dass Gott sie von sich trennen musste, sie aus seinem Segen trennen musste. Das heißt, die Trennung von Gott bewirkte, dass sie nicht mehr seinen Segen in dem Maße empfangen konnten, weil da eine Trennung war. Die Sünde stand zwischen Gott und den Menschen. Und das haben sie vererbt an alle anderen nachfolgenden Generationen. Diese Trennung. Und wer nicht mehr im Segen steht, und dieser Segen bedeutet, Gott ist die Quelle des Lebens und damit auch das ewige Leben. Und wenn ich davon getrennt bin, dann kann ich nicht mehr ewig leben und bin auch nicht ewig gesund. Das ist der Grund, warum überhaupt Krankheit in diese Welt gekommen ist, weil wir als Menschen uns von Gott getrennt haben. Und wie gesagt, alle nachfolgenden Generationen, die uns, das betrifft uns ja auch, leben unter diesem Fluch, wenn man so will, in dieser Trennung von Gott. Dadurch ist Krankheit in diese Welt hineingekommen. Dass wir überhaupt krank werden, dass wir überhaupt sterben, das war eine Folge genau davon. Zu Anfang sind die Menschen über 900 Jahre alt geworden. Könnt ihr nachlesen. Nicht alle gleich alt, aber so um die 900. Manche sind sogar noch weit über 900 geworden. Und bis zur Sintflut war das in dem Rahmen, in dieser Größenordnung. Mehrere Jahrhunderte alt sind die Menschen geworden. Nach der Sintflut ist das rapide runtergegangen. Könnt ihr mal nachlesen. Da gibt es das wirklich Geschlechtsregister, wo tatsächlich auch immer das Alter mit genannt wurde. Und das ging rapide runter. Wisst ihr, wie alt Mose geworden ist? War ja weit nach der Sintflut. Mose ist noch 120 geworden. Wow. So, heutzutage, wer 120 wird, gibt es ja ganz, ganz selten, dass da mal wirklich noch ein Mensch so alt wird. Das ist schon eine richtige Ausnahme. Das war auch damals schon die Ausnahme. Auch Josua ist noch 110 geworden. Ja, und wenn man sich das überlegt, 110 damals, keine medizinische, was weiß ich, Versorgung wie heute, keine Pillen, keine Operationen und sonst irgendwas. Und über 100 sind die noch geworden. Und dann ging es mal irgendwann, so im Mittelalter war es dann auf 30, 40, ja, alleine wegen Hygiene. Und heute sind wir wieder bei 70, 80 und das hat Gott auch festgelegt. Warum? Wir sind dem Bösen ausgesetzt, weil wir uns von Gott getrennt haben, weil das ist das Gute, das ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir davon getrennt sind, sind wir all dem Bösen und dem Negativen in dieser Welt ausgesetzt. Und das wurde immer mehr, die Sünde wurde immer mehr. Deswegen hat Gott ja auch die Sintflut geschickt, um dem Bösen ein Ende zu machen. Das war nicht, weil er die Menschen hasste, nein, weil er die Sünde hasste. Und die Sintflut hat viel Sünde, viel Böses in dieser Welt vernichtet. Aber es ist nicht besser geworden. Ist so geblieben. Die Welt wurde immer schlechter und je länger das dauerte, je schlechter wird es. Und trotzdem, Gott hat nicht einfach zugesehen und uns einfach ins Verderben laufen lassen, sondern Gott hat eingegriffen. Und der größte Schritt, den er dazu gemacht hat, ist, dass er Jesus geschickt hat und gesagt, so, ich will dem ein Ende setzen, ich will diese Trennung überwinden. Und darum hat er Jesus geschickt. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit diese Trennung überwunden werden kann, damit wir Ja sagen können zu Jesus und wieder mit Gott versöhnt werden können. Und wieder an der Quelle des Lebens sind. An der Quelle des Lebens und damit auch ewiges Leben zu haben, das bekommen wir nur bei Gott. Und das bekommen wir nur durch Jesus Christus, weil er unsere Schuld vergeben hat. Das ist der Grund, das ist der eigentliche Kern. Und damit hat Gott wieder gezeigt, ja, ich bin der, der Heil bringt. Ich bin der Gute, der liebt. Und das hat er durch Jesus offenbart. Ja, auch in der Zeit, als Jesus hier war, hat er die Liebe Gottes offenbart und gezeigt, Gott ist der Gute, er heilt auch. Er macht Menschen gesund. So, das hat er von Anfang an geplant und wie ich das vorhin schon sagte, Jesus ist jetzt wieder im Himmel. Es wäre für Jesus ein unmögliches Unternehmen gewesen, die ganze Welt zu heilen. Darum hat er gesagt, ich gebe das weiter. Ich gebe das weiter an die, die an mich glauben, die schon mit Gott versöhnt sind, die bekommen jetzt diese Gaben, die werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die schicke ich in diese Welt hinein, damit die Welt sieht, wie gut Gott ist und dass er der Retter und der Heiler ist für diese Welt. Das ist der Grund, warum er die Geistesgaben unter uns aufgeteilt hat und gegeben hat. Und zwar alle Geistesgaben, nicht nur die Gabe der Heilung, sondern alle Gaben sind dafür gedacht, Gott groß zu machen, Gott zu verherrlichen und zu sagen, Gott ist Liebe und er liebt dich, er will dich retten. Die Gabe der Heilung, 1. Korinther 12, Vers 9b. 9a war die Gabe des Glaubens. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Also ihr seht, da ist tatsächlich die Mehrzahl. In ganz wenigen Übersetzungen, gerade in neueren Übersetzungen, steht tatsächlich nur Gabe der Heilung. Da ist die Einzahl gebraucht, aber tatsächlich im Grundtext steht das im Plural. Warum? Für die vielen verschiedenen Krankheiten. Markus 1, Vers 34 ist ein Beispiel dafür. Da ist von Jesus die Rede. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Also hier ist ein ganz deutlicher Hinweis, dass es nicht nur um eine Krankheit ging, sondern um mehrere, um viele Krankheiten, mancherlei Krankheiten. War auch damals schon so. Und es gibt auch tatsächlich in der Schrift verschiedene Worte für verschiedene Krankheiten. Ich erzähle euch die Begriffe nicht, weil ich die selber nicht kenne. Ich müsste die auch nachgucken, müssen wir auch nicht behalten. Aber es gibt ein Wort zum Beispiel, was eine Krankheit oder die Krankheiten meint, die durch Erreger und Bakterien ausgelöst sind. Also Bakterien und Viren und solche Dinge. Ja? Die, also, was kannst du dagegen tun? Im Grunde gar nichts. Das überkommt dich, das fällt dich an und du siehst die Erreger nicht und davon wirst du krank. Ja? Kennen wir heute noch genauso. Das ist eine Form von Krankheiten. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Schwäche und Kraftlosigkeit wird als eine Form von Krankheit genannt. Schwäche bezeichnen wir heute leider nicht mehr als Krankheit. Und trotzdem ist es das. Und auch Kraftlosigkeit. Der Körper wehrt sich gegen Krankheit, ja, und wird dadurch kraftlos. Das ist auch eine Form von, also das wird in der Bibel als Krankheit bezeichnet. Ja. Oder altersbedingte Krankheiten, auch wenn wir das nicht gerne hören. Altersbedingte Krankheiten, ja, wir leben, auch wenn wir das ewige Leben haben, preis den Herrn, leben wir hier auf der Erde nicht ewig. Wir werden sterben. Unser Körper nimmt ab mit der Zeit. Er kriegt seine Zipperlein. Die Kraft geht weg mit der Zeit. Wir werden kleiner, ja, weil die Knochen schrumpfen und so weiter. Altersbedingte Krankheiten, die sind da. Da müssen wir mit leben. Ja? Die dürfen wir annehmen, müssen wir nicht unbedingt behalten. Wir können auch ein Stück weit was dagegen tun. Ja? Aber die sind da. Ein Wort, was die Bibel gebraucht, für eine bestimmte Art ist seelisch ermattet. Wir würden heute von psychischen Krankheiten sprechen. Seelisch ermattet. Und wir trennen das immer, ne? Körperliche Krankheit, wenn du dir einen Arm gebrochen hast, das sieht jeder, ja, weil du dann irgendwann Gips darüber hast oder was weiß ich, wenn du dir eine Wunde zugefügt hast, ne? Zeig mal deinen Daumen mit dem Pflaster hoch, siehst du, genau, da sieht man das. Psychische Krankheit siehst du nicht. Und viele Leute bezeichnen psychische Krankheit überhaupt gar nicht als Krankheit. Leider. Eine psychische Krankheit ist genauso schlimm wie ein gebrochener Arm oder ein Bein oder sonst irgendwas oder ein kaputter Finger. Das tut genauso weh, aber es sieht keiner. Aber es ist eine reale Krankheit. Und wenn man nach Königs Luther deswegen muss, dann ist man nicht verrückt, dann hat man eine psychische Krankheit. Ich werbe einfach dafür, das mal anzunehmen und auch zu realisieren, das gibt es. Und das bezeichnet die Bibel auch so als psychische Krankheit. Ja, die bezeichnet das als Krankheit. So, aber ich will nicht zu viel über Krankheit reden. Ich wollte nur damit deutlich machen, auch die Bibel unterscheidet da. Und weil die Krankheit so vielfältige Ursachen hat, und das ist uns ja klar, ne? Ein Erreger ist was anderes, als wenn du altersbedingt krank wirst. Ja, einfach durch Altersschwäche oder eben durch Psyche. Das sind unterschiedliche Ursachen und deswegen, um die Krankheit zu heilen, bedarf es auch unterschiedlicher Wege dazu, damit die Krankheit dann geheilt wird. Und Gott weiß das und deswegen hat er nicht von einer Art von Heilung gesprochen, sondern von den Gnadengaben der Heilungen. So, es gibt natürlich noch mehr Wege als das. Wenn wir in der Bibel lesen und lesen, dass was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, dass er auch alle Krankheiten getragen hat am Kreuz, dann kann das schon bewirken, dass wir im Glauben die Heilung nehmen und wir gesund werden. Das ist eine Möglichkeit zur Heilung. Das dürfen wir auch tun und sollten wir auch tun. Dann natürlich, wenn wir füreinander beten, Fürbitte der Geschwister ist auch eine Möglichkeit, wodurch Menschen gesund werden. Das heißt nicht unbedingt, dass das die Gabe der Heilung ist, sondern einfach das Fürbittegebet sollten wir immer tun. Wenn wir wissen, dass jemand krank ist, dann sollten wir für ihn beten. Dann steht in der Bibel ausdrücklich, wer krank ist, der rufe die Ältesten. Und sie sollen mit ihnen mit Öl salben und der Kranke wird wieder genesen. Das gilt vor allen Dingen, weil das steht tatsächlich, er rufe die Ältesten, dass sie zu ihm kommen. Das heißt nicht im Gottesdienst. Natürlich dürft ihr da auch darum bitten und wir salben auch gerne, aber da geht es tatsächlich darum, du bist zu Hause, weil du krank bist und nicht mehr zur Versammlung gehen kannst. Ja? Dann ruf die Ältesten, dass sie zu dir kommen und die Ältesten sie mit Öl salben. Auch ein möglicher Weg zur Heilung, der in der Bibel ausdrücklich beschrieben ist. Und wie ich heute drüber spreche, über die Gnadengaben der Heilung. Es gibt also nicht die eine Methode. Die 3 oder die 5 oder die 7 Schritte, wie man heilt. Das hätten wir gerne, ne? Es gibt ja Bücher, wie man die Kranken heilt. Also es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt, wie man die Kranken heilt. Dann denke ich, allein der Titel, es gibt nicht die Methode. Die eine. Ja? Mach das und das und das und das und dann wird derjenige gesund. Nein. Du bist auf Gott angewiesen, auch bei der Gnadengaben der Heilung, dass er dir sagt, was du tun sollst. Verlass dich auf Gott. Es ist das Vertrauen zu Gott, es ist der Glaube und dann die Gabe von, das ist eine göttliche Gabe, die er in dem Moment gibt und du sie in dem Moment empfängst und weitergibst. Es kommt nicht auf die Form an. Der englische Prediger Smith Wigglesworth, den hat Gott wirklich toll gebraucht in Bezug auf Heilung. Er ist eigentlich als der Mann des Glaubens oder der Prediger des Glaubens bekannt. Ursprünglich war er Klempner, ein ganz normaler Klempner. Und dann hat ihn Gott berufen und hat ihn da hineingeführt, Stück für Stück. Der hat niemals eine Bibelschule besucht. Natürlich hat er die Bibel gelesen. Ja, und deswegen hat er auch den Zugang zu Gott gefunden und auch zu den Gaben gefunden. Und Gott hat ihn begabt. Und ich habe mal in seiner Biografie gelesen, er hat erzählt, wie Gott ihn zu Anfang gebraucht hat, oftmals mit sehr ungewöhnlichen Mitteln mit den Kranken umzugehen. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da ist er gerufen worden zu einem Mann, der richtig schwere Bauchschmerzen hat, also richtig massive, der hat sich richtig gekrümmt. Ja, und er ist gerufen worden, weil damals schon war er bekannt dafür, dass tatsächlich Heilungen passieren bei seinem Dienst. Und er kommt dahin, wie gesagt, der Mann krümmt sich vor Schmerzen und Gott spricht zu ihm, box ihn mit aller Kraft in den Bauch. Und Smith Wigglesworth war schon so in der Gemeinschaft mit Gott drin und hat ihn schon ein paar Mal gehört. Der wusste, ich soll tun, was der Herr sagt. Er hat das nicht mehr hinterfragt. Also er hat vorher erzählt, dass er manches Mal hinterfragt hat, was Gott ihm da gesagt hat. Herr, das kannst du nicht ernst meinen. Und ich würde bei so einer Sache wirklich auch sagen, Herr, weißt du, was du da tust? Was ist, wenn es dem danach noch schlechter geht? Damit nicht der. Nein, er hat einfach gehorcht. Er hat ihm in den Bauch geboxt. Und er war augenblicklich gesund. Also ich empfehle jetzt nicht, das als Methode zu gebrauchen. Das ist nicht der eine Schritt zur Heilung. Es sei denn, Gott sagt das ausdrücklich zu dir. Also ich weiß, dass ihm das auch vorgeworfen wird. Lies mal den Artikel über Wigglesworth in Wikipedia, dann wirst du sehen, dass ihm das tatsächlich auch vorgeworfen wird. Also nicht speziell der Fall, aber dass er manchmal Gewalt angewendet hat, um Heilung zu vollbringen. Aber nicht aus eigenen Gedanken. Er hat auf Gott gehört. Und darum geht es, Gott zu vertrauen, und Gott stattet dich aus und er sagt dir dann, was dran ist. Ja? Also die meiste Zeit hat er Hände aufgelegt und für Leute gebetet, nur um nicht jetzt ein falsches Bild von Smith Wigglesworth hier deutlich zu machen. Was er in jedem Fall braucht, jeder von uns, der auch vom Heiligen Geist die Gabe der Heilung haben möchte und darin dienen will, der braucht Glauben. Glauben, dass Gott auch heute noch heilt. Den Glauben, dass Jesus am Kreuz für alle Krankheiten gestorben ist. Wenn ich den nicht habe, dann wird mich die Krankheit überwältigen und sagen, dann wirst du sagen, das geht nicht, das kann ich nicht. Das ist so dieser Blick auf den Harz. Wie soll man dem beikommen? Das Elend ist zu groß. Und also ich habe in dem Buch vor ein paar Tagen noch mal ein bisschen reingeguckt. Er ist manchmal zu Krankheiten gerufen worden. Da siehst du schon, wie, weißt du, Bauch offen und Gedärme kommen raus und unendlich Schmerzen und es wird immer weniger mit demjenigen. Und wenn du vor dem sitzt, dann sagst du, was soll ich da dran tun? Ich kann dem nicht begegnen. Was soll ich daran tun? Und wenn du da nicht einen Furzen Glauben hast und sagen so, Herr, aber ich weiß, du bist es. Du stehst über jeder Krankheit. So, und dann wirst du auch die Gaben der Heilung ergreifen. Ich glaube, das ist nötig, dass wir sagen so, Herr, ich möchte auch und damit dienen, dass wir dann im Glauben beten können. Das wird nicht einfach über uns kommen, wenn wir überhaupt nichts haben in uns, den Glauben. Also da ist auch eine gewisse innere Vorbereitung, ein gewisser Glaube ist nötig, damit wir überhaupt diese Gabe einsetzen. Wenn ich sage, diese Gabe wird das niemals heilen können, der ist verloren, dann werde ich sie nicht einsetzen. So, deswegen, also ein gewisser Glauben ist nötig und dann kommt der Heilige Geist und du weißt, du kannst nichts dagegen tun. Ja, also er hat einen Fall berichtet, wo vier Ärzte da waren und er wird dazu gerufen und die Ärzte gehen gerade und er kommt die andere Treppe rauf und betet dann für denjenigen. Die Ärzte haben gesagt, wir können nichts mehr tun. Das ist unmöglich, der wird sterben. Aber er hat gesagt, Gott ist größer, er wird leben. Und am Ende hat er gelebt. Und die Ärzte haben nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das kann nicht sein. Ja, so die Gaben der Heilung, es ist göttlich. Es ist göttlich. Und Gott will Gutes tun in dieser Welt. Und es gibt so viel Krankheit. Und es gibt so viele Kinder Gottes. Um es nochmal zu sagen, auch wenn es manchmal so aussieht, ich weiß, wir kennen ja Menschen, bei denen immer wieder auch mal Heilungen passieren. Ja, also ich kenne noch die älteren, Catherine Kuhlmann ist damals bekannt gewesen, da sind ganz, ganz viele Heilungen passiert. Und es gibt auch heute noch Leute, wo dann die Leute hinpilgern, richtig pilgern und ich will Heilung haben. Es sind nicht die Menschen. Manche haben einen Dienst von Gott bekommen und Gott stattet sie dann mit diesen Gaben der Heilungen aus, um diesen Dienst ausüben zu können. Und häufig ist das verbunden übrigens mit Evangelisation. Also ganz viele Evangelisten haben diese Gaben der Heilung. Warum? Weil sie bestätigen das Wort. Die Evangelisten predigen das Evangelium und Gott bestätigt das durch Heilung, durch Zeichen und Wunder. Ja? Und damit sollen nicht die Evangelisten groß gemacht werden, sondern das Wort Gottes soll groß gemacht werden und das schafft Glauben. Deswegen ist das häufig damit verbunden. Das heißt, er stattet diese Evangelisten in diesem Dienst damit aus, damit es Frucht bringt. Das ist der Grund. Und sie haben das nicht dauerhaft, sondern es wird ihnen in dem Moment gegeben. Ja, und wenn jemand einen bestimmten Dienst hat, und das kann auch ein Dienst tatsächlich der Heilung sein, das muss nicht immer Evangelisation sein, wenn jemand einen Dienst der Heilung hat, dann stattet Gott ihn immer wieder in dem Moment aus. Dann, wenn er es braucht. Er kann es nicht aus dem Regal nehmen, so ich hab's, ja, sondern Gott gibt in dem Moment. Das heißt, ich muss in dieser Verbindung mit Gott bleiben, ich muss im Glauben mit Gott bleiben, ich muss auch in dieser Ehrfurcht vor Gott bleiben, dass er gibt. Weil ich kann ja nicht darüber verfügen. Ja, wir wissen, das steht auch in dem 1. Korinther 12, er gibt. Der Geist gibt, wie er will. Ja. So, und das macht uns abhängig vom Heiligen Geist und das ist gut so. Also ich neige dazu, gerne das alles selber zu machen. Alles selber unter Kontrolle zu haben. Und das funktioniert bei Gott nicht. Und er führt uns immer wieder in diese Abhängigkeit. Wir sind abhängig davon, wir können nicht darüber verfügen. Das ist gut so. Weil es soll nichts Menschliches dabei rauskommen, sondern Göttliches dabei rauskommen. Und das geht nur, wenn wir Gott auch zum Zug kommen lassen und nicht selber damit drin rum fuhrwerken. Er soll verherrlicht werden, nicht wir. Und er will sich dadurch verherrlichen. Und die Gaben der Heilung sind wirklich eine wunderbare Gabe, die viel Elend und Leid lindert. Sie bringen nicht das Heil. Auch das muss uns bewusst sein. Manche kommen nur wegen Heilung. Sie bringen nicht das Heil. Sie machen körperlich gesund oder psychisch gesund oder alle möglichen von Krankheiten, aber sie bringen nicht das Heil. Aber sie weisen auf den hin, der das Heil bringt, nämlich auf Jesus. Und das sollte immer damit auch verbunden sein. Wenn Menschen kommen und sie wollen, ja, wir dürfen ihnen auch anbieten, dass wir für sie beten. Aber lass uns immer wieder auch auf Jesus hinweisen. Das ist das Heil. Was nützt dir das, wenn du gesund bist? Und ich sage es mal ganz, ganz drastisch, am Ende deines Lebens, wenn du gestorben bist und wieder auferstehst, dann in der Hölle landest. Ja, du kannst gesund in der Hölle landen, dann kannst du umso mehr leiden. Aber was nützt dir das? Lieber krank im Himmel, im Himmel bist du nicht mehr krank, ja, aber bis dahin meine ich krank und dann im Himmel, als gesund in der Hölle landen. Das heißt, Heil, auch die Gnadengaben der Heilung bringen nicht das Heil, sondern nur Heilung. Deswegen verbinde es immer mit dem Evangelium. Ich zitiere nochmal das, was Ina vorhin schon angesprochen hat, Apostelgeschichte 3, Vers 6, Petrus. Petrus und Johannes kommen zum Tempel, zur Pforte, wo der Bettler saß. Und da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Hat er die Hände aufgelegt? Hat er mit Öl gesalbt? Hat er den Bauch geboxt? Versteht ihr? Keine Methode. Das, was ich habe, das, was ich vom Herrn bekommen habe, das gebe ich dir. Hast du vorhin was vom Herrn bekommen? Wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir dürfen sagen, also wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du sagen, Herr, füll mich mit deinem Geist und gib mir deine Gaben. Ob du jetzt die Gabe der Heilung bekommst, hängt davon ab, was du für einen Dienst von Gott bekommen hast. Weil es wird immer auch, es ist nicht einfach ein, wie soll ich das sagen, du übst nicht nur Heilungen aus, sondern es wird immer ein Dienst am Menschen sein, am ganzen Menschen sein. Das ist nicht einfach, ich mache dich jetzt gesund und dann geh weiter. Es wird immer auch mit Liebe geschehen, das wird immer auch mit, die Liebe Gottes wird sich dadurch offenbaren. Das heißt, du wirst immer Anteil auch am Menschen haben müssen. Wer das nicht hat, der wird nicht von die Gnadengaben der Heilung. Das wird immer damit zusammenhängen. Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist und sich dadurch offenbart. Ja? Also es ist keine Mechanik, sondern es ist Liebe, die da durchkommt. So, und wenn du das haben möchtest, dann bitte darum. Heiliger Geist, gib mir. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dass du es nicht aushalten kannst, wenn Menschen leiden unter Krankheit, dann bitte ihn darum, dass er dir die Gnadengaben der Heilung gibt. Und dann trau dich, sie anzuwenden. Und wenn du einfach nur bittest für sie, und dann wirst du sehen, ob die Gnadengaben der Heilung wirken. Bei den Gnadengaben der Heilung ist es so, dass dann in der Regel Wunder passieren. Das heißt, die Krankheit ist weg. Wenn wir Fürbitte machen, dann kann die Krankheit verschwinden mit der Zeit. Das kann aber manchmal Wochen, Tage dauern. Bei der Gnadengabe der Heilung ist offensichtlich, da ist sofort die Heilung da. Ja? So, das ist das, daran können wir den Unterschied erkennen. Ja, natürlich dürfen wir beten und da geschieht auch was, Gott greift ein, aber das ist dann ein Prozess. Das sind nicht die Gnadengaben der Heilung. Bei den Gnadengaben der Heilung geschieht die Heilung sofort. Und dann dürfen wir sagen, preis den Herrn, du hast wieder deine Liebe offenbart und bewiesen. So, wenn du Kind Gottes bist, dann streck dich danach aus. Und wenn nicht, dann komm zu Jesus. Ich lade dich ein, komm zu Jesus, erlebe seine Gnade. Erlebe, wie es sich anfühlt, wenn dir die Schuld vergeben wird. Erlebe, wie du mit Gott versöhnt wirst. Erlebe seine Liebe, seine Gnade. Und dann darfst du dich genauso ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, erfüll mich. Also wer das noch nicht getan hat, wer noch nicht versöhnt ist mit Gott, wir laden dich ein, wir zwingen keinen, komm auf uns zu, sprich uns an, wir beten gerne mit dir, damit du Jesus kennenlernst. Amen.